Das Geschlechtsleben ist ein Hund. Ich bitte Sie, das nicht misszuverstehen, gnädige Frau, aber ich möchte Ihr Angebot nicht annehmen.
Ja, was ist los?
Sie haben recht. Sie haben mir noch gar kein Angebot gemacht. Ich war es. Ich habe Ihnen ein Angebot gemacht, indem ich Sie gebeten habe, mit mir essen zu gehen. Und Sie haben eingewilligt. Was ich doch durchaus nach landläufigem Verständnis als Beginn eines Angebots auch Ihrerseits an mich werten könnte. Aber ich bitte Sie, auch wenn Sie jetzt im Traum nicht daran denken, mir ein Angebot zu machen, und ich habe den Eindruck, im überraschten Gesicht nachzuschließen, dass Sie tatsächlich nicht im Traum daran denken, mir ein Angebot zu machen, so könnte es doch sein, dass Sie im Laufe des Essens, vielleicht nach besserer Kenntnis meiner Person, das Gefühl haben, mir ein Angebot machen zu müssen, oder? Und dann, auch dann bitte ich Sie, mir keines zu machen, denn dann wäre das Essen jetzt schon kein Essen mehr. Dann müsste ich jetzt schon ständig an das Angebot denken und an die Folgen daraus. Dann wäre das Essen mit Ihnen jetzt schon kein Vergnügen mehr. Und ich möchte mir das Vergnügen mit Ihnen zu essen keinesfalls schmälern lassen. Schon gar nicht durch Lampenfieber, und ich hätte Lampenfieber, wenn ich ständig daran denken müsste, dass Sie nicht nur mit mir essen wollen, sondern mir auch ein Angebot machen. Ständig würde ich des Angebots harren. Jeden Bissen müsste ich denken, werde ich diesen Bissen noch mit Genuss zu Ende bringen können? Oder werden Sie mir jetzt mittendrin das Angebot machen? Sehen Sie, gnädige Frau, ich möchte Sie nicht ausziehen müssen. Ich möchte auch nicht sehen, dass Sie sich ausziehen. Ich möchte Ihnen nicht zusehen müssen und Lampenfieber haben. Und ich hätte Lampenfieber, jede Menge Lampenfieber. Ich würde da sitzen und mich fragen, was kommt jetzt hinter der Bluse? Was trägt diese Frau für einen Büstenhalter? Wird er erträglich sein? Was für Brüste verbirgt er? Was für Brüste werden jetzt gleich zum Vorschein kommen? Wie werden sich die Brüste verhalten ohne Büstenhalter? Fallen sie nicht? Und wie sehen sie aus? Sind sie zu groß oder zu klein, sodass sie, kaum legen sie sich auf den Rücken, verschwunden sind und nur mehr die notdürftig mit Haut überzogenen Rippen herumliegen? Und vor allem, wie schauen die Brustwarzen aus? Sind sie zu braun? Decken sie gar auf erschreckende Weise die halbe Brust ab? Was mache ich dann? Ich bin Ihnen ausgeliefert, in die Frau, in dem Moment, in dem Sie Ihre Brüste entblößen. Ich kann doch nicht nichts tun. Ich muss doch Ihre Brüste angreifen und küssen. Auch wenn ich sie nicht angreife. Küssen muss ich sie. Aber was tue ich, wenn die Brustwarzen überhaupt schwarz sind? Schwarz werden sie nicht sein, aber vielleicht so dunkelbraun, dass sie im Kontrast zur Haut und einem etwas dunkleren Licht nicht nur schwarz erscheinen, sondern kohlrabenschwarz. Wie Löcher, wie ausgeschnitten. Was tue ich dann? Wie soll ich die küssen können? Solche Brustwarzen habe ich noch nie küssen können. Und doch muss ich sie, wenn sie mir einmal dargeboten haben, küssen. Es wäre doch ein Affront, sie nicht küssen zu wollen. Oder etwa nicht. Aber was tue ich, wenn es mich ekelt? Und es würde mich ekeln, wo es mich doch erregen müsste, damit weitere Erregungen darauf aufbauen können. Verstehen Sie, gnädige Frau? Ich könnte nur hoffen, dass sich rechtzeitig ein Stück ihres Körpers findet, vor dem es mich nicht ekelt. Dass mich vielmehr doch noch zu erregen imstande ist, das mit dem Brustwarzenekel zu überwinden hilft, ihn mir vergessen lässt, verstehen Sie, ein für alle Mal vergessen. Aber wer weiß. Vor allem weiß ich natürlich nicht, gnädige Frau, welchen Eindruck ihr Geschlecht auf mich macht, oder? Es kann niederschmetternd sein. Da kann mir ja jede mittels Anschauen und Abküssen und Angreifen des bisherigen Körpers doch noch mühsam aufgebaute Erregung plötzlich in sich zusammenstürzen wie nichts. Das könnte mich ja um Stunden zurückschmeißen. Jeden neuen Anlauf zu einer Erregung im Keim ersticken. Ihr Geschlecht könnte ja, ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau, aussehen wie rohes Fleisch, das wie zu Schnitzeln geschnitten heraushängt zwischen den Haaren. Wieso nicht? Gibt es doch. Immer glaubt man, Geschlechtsorgan ist Geschlechtsorgan, aber nein. Den bösen Überraschungen sind keine Grenzen gesetzt. Wenn einmal die Beine gespreizt sind, wenn sie nicht gespreizt sind, schaut eines wie das andere aus. Aber wehe, wenn sie gespreizt sind. Da bin ich schon aus anderen Wolken gefallen, gnädige Frau. Und ihr Geschlecht ist äußerlich in jeder Hinsicht einladend, aber es riecht scharf. Das kann ja sein. Und der Geruch erinnert mich an etwas, wovor es mir immer schon gegraust hat. Aber da denke ich nicht an Fischgerüche, gnädige Frau. Ich bitte Sie, das wäre trivial. Von Fischgerüchen graust es mir ja nicht. Aber vielleicht riecht es stark nach altem Urin. Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, ich kenne Ihr Geschlecht ja nicht. Wie soll ich wissen, wie Sie es behandeln? Wie Sie es behandelt haben, bevor Sie zu diesem Essen gekommen sind? Haben Sie es gebadet? Haben Sie es parfümiert? Nach dem Baden, ohne zu baden, oder sind Sie gar den ganzen Nachmittag nackt damit auf dem Bett gelegen, sodass Ihr Geschlecht blendend gelüftet ist und ich nicht fürchten muss, dass es mit mir endlich befreit nach einem ganzen Tag eingesperrt sein und vor sich hin schwitzen, kaum ist das Lipp weg, seinen Geruch ins Gesicht stößt, verstehen Sie? Ich weiß ja auch nicht, ob Sie vor unserem Essen noch auf dem Klosett waren und wie oft, und ob sie sich danach gewaschen haben oder nur abgewischt und nicht einmal abgewischt, sodass sie ihr Höschen mit dem restlichen Urin in aller Ruhe hat vollsaufen können, um sich dann unter der Hitze, und es war ja auch mörderisch heiß heute, zunehmend mit Schweiß zu vermischen, um so den atemberaubenden Geruch erst zu entwickeln, der sich, wo er nicht herauskam, stundenlang hineinpresst in die Schamlippe, um dort vor sich hin zu köcheln, solange bis er überhaupt nicht mehr zu beseitigen ist, selbst nach längeren Lüften nicht und auch nicht nach einer noch so radikalen Behandlung mit Parfüm. Wie soll ich also bei dem Gedanken an den möglicherweise, ich sage möglicherweise, unerträglichen Geruch des Geschlechts, das gerade jetzt besonders an der Entwicklung seines Geruchs arbeitet, weil sie ja darauf sitzen und es an seinem Geruch besonders zusammendrücken. Ich höre ja förmlich, Sie verzeihen, gnädige Frau, das dumpfe Schmatzen der chemischen Reaktionen zwischen Ihren Schamlippen. Selbst wenn ich mit Ihnen rede und der Kellner am Nebentisch noch so laut die Teller aufeinander schlägt. Und bei dem Gedanken, dass Sie mir vielleicht in geraumer Zeit genau dieses Geschlechts an seinem atemberaubenden, dann sichtlich noch atemberaubenderen Düften zum Penetrieren anzubieten, auch nicht die Absicht haben könnten, jetzt in Ruhe den Genüssen des gemeinsamen Essens entgegensehen. Was ja nicht nur Ihren Körper betrifft, sondern auch meinen. Denn nehmen Sie zum Beispiel meine Achseln. Ist der Schweißgeruch unter meinen Achseln gerade bei dieser Hitze eine ganz und gar natürliche Selbstverständlichkeit? Für mich, so ist er für Sie vielleicht keine Katastrophe und überhaupt nichts Natürliches, sondern eine ganz und gar niederschmetternde und durch nichts entschuldbare Zumutung. Aber vielleicht ist es gar nicht der Schweißgeruch meiner Achseln, der für Sie am ekelhaftesten ist. Sie möglicherweise aus dem Bett springen lässt, den Raum verlassen, nicht ohne mich mit allem zu bewerfen, dessen Sie habhaft werden können, rein aus Angst, das Ekelhafte könnte doch noch herunterspringen von mir und Ihnen hinterherlaufen und sich draußen doch noch über Sie werfen. Vielleicht ist es auch nicht die Zahnprothese, wo ich ja noch gefasst darauf wäre, dass Ihnen, wenn Sie mit der Zunge dagegen stoßen, kalte Schauer über den Rücken jagt, obwohl es nur eine Teilzahnprothese ist oder eine Zahnteilprothese. Natürlich habe ich noch echte Zähne. Sie müssen mir glauben, ich habe nicht nur falsche. Im Gegenteil, es sind nur ein paar falsch, sodass ich Ihre Zunge ja auch an die echten halten könnte. Ich würde mich auch bemühen, Ihre Zunge mit der meinen an den falschen Zähnen vorbei zu den echten zu führen, weil ich Ihre Zunge ja gern an den Zähnen hätte, wie ich meine Zunge gern an den Ihren, von denen ich annehme, dass sie ja auch nicht mehr alle echt sind, sondern zumindest mit Kronen bestückt oder mit Brücken versehen, oder irre ich mich? Und auch wenn ich mich nicht irre, wie ist es gleich, liebe Frau, ehrlich, mir würde es vollkommen gleich sein, wie viele Kronen Sie haben, wie viele Brücken, oder ob mehr Brücken als Krone oder umgekehrt, oder ob Sie überhaupt keine Zähne mehr im Mund haben, die echt sind, und ich nur Prothesen abschlecke. Ich glaube, es ist eine gerntätige Frau, dass Sie keine Prothesen haben, Sie brauchen mir keine Röntgenaufnahme des Zahnarztes vorlegen. Ich sage ja, dass es mir egal ist, was Sie im Mund haben. Nur offensichtliche Karieslöcher und schwarze Zahnstümpfe möchte ich nicht abschlecken müssen, die Sie ja nicht haben. Ich sage ja, die Sie nicht haben. Aber Ihnen wird es höchstwahrscheinlich nicht gleich sein. Ihnen wird es kalte Schauer über den Rücken jagen. Auch wenn kalte Schauer eigentlich nicht angebracht sind, weil es in überwiegender Mehrzahl sowieso echte Zähne sind, die Sie abschlecken würden, keine falschen. Also sobald Sie mit der Zunge, was ja leicht geschehen kann, gewissermaßen in der Hitze des Gefechtes gegen eine der Metallspangen stoßen, mit denen die Teilzahnprothesen oder Zähne befestigt sind, obwohl gerade diese Zähne nie falsch sind, sondern immer nur echt, weil Teilzahnprothesen, soviel ich weiß, zwecks Haltbarkeit immer an echten und gesunden Zähnen befestigt werden, springen sie möglicherweise aus dem Bett, ich sage möglicherweise, oder springen nicht aus dem Bett, holen aber ihre Zunge schlagartig aus meinem Mund heraus und weigern sich, sie je wieder hineinzugeben, ohne mir natürlich zu sagen, dass sie sie nie mehr hineingeben werden, das würden sie sich nicht erlauben, das weiß ich, dass sie sich das nie erlauben würden, aber wer sagt schon mittendrin, Ihnen stecke ich meine Zunge nicht mehr in den Mund? Wer sagt schon, Ihre Zahnspangen oder die Plastikgaumen können Sie allein abschlecken? Ich schlecke nicht mehr ab. Aber ich würde es merken. Natürlich würde ich es merken. In einer solchen Situation merkt man alles. Das Kleinste. Wenn man ja auch auf das Kleinste achten muss. Das Kleinste zum Kleinsten, zum größten Erregen, denn eben vom Kleinsten zum Kleinsten zur größten Erregung zu kommen. Und auch ich würde, sobald ich das merke, meine Zunge nicht mehr in ihren Mund stecken wollen, obwohl ich sicher nichts sehnlicher wünschen würde, als meine Zunge wieder und immer wieder in ihren Mund zu stecken, nur damit sie nicht Gefahr laufen, ihre Zunge aus Höflichkeit oder um sich nichts anderes anmerken zu lassen, obwohl ich ohnehin schon alles gemerkt habe, doch wieder in meinen Mund stecken zu müssen und wieder gegen Metallspangen und Plastikgaumen zu stoßen. Wer sagt schon mittendrin, Wollen Sie mir Ihre Zunge nicht mehr in den Mund stecken, stecke ich Ihnen meine Zunge auch nicht mehr in den Mund. Ich nicht. Nichtsdestotrotz würde ich ständig darauf achten müssen, Ihrem Mund nicht zu nahe zu kommen. Meine ganze Aufmerksamkeit wäre dafür in Anspruch genommen, darauf zu achten. Für nichts anderes hätte ich auch nur die kleinste Aufmerksamkeit übrig. Aber wie soll dann eine Erregung aufkommen können, wenn ich ständig darauf achten muss, zu meiden, was eine Erregung aufkommen lassen könnte?